Als Lesung hören wir auf Daniel 7, die Verse 2 bis 8. Das ist eine Schau des Daniel, wie er vier verschiedene Weltreiche in Gestalt von Tieren aus dem Meer steigen sieht. Daniel 7, 2 bis 8. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die vier Wände des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden, und es wurden von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären, und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Das waren bis dahin das Reich der Babylonier, Meder und Perser, und das Griechen, der vierköpfige Panther, der besonders schnell Alexander der Große in atemberaubender Geschwindigkeit, der ein Weltreich erobert hat, das dann in die vier Köpfe, die Diadochenreiche, zerfiel. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich, außergewöhnlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Das vierte Reich, das Römische, das dann zugleich aber auch ins endzeitlich-antichristliche mündet. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute an diesem wunderschönen Sonntag in deinem Namen zusammenkommen dürfen, dass wir wissen, du bist mitten unter uns, dass wir dir alles bringen dürfen, was uns auch an diesem Tag aus der vergangenen Woche und vielleicht auch im Blick auf die vor uns liegenden Wochen bewegen, schwer auf dem Herzen, auf der Seele liegen mag. Du bist der Heiland, du bist für uns gestorben. Hast all unsere Sünde ins Meer gesenkt, wo es am tiefsten ist. Und wir dürfen wissen, wer das für sich angenommen hat, der darf wirklich frei und ledig sein all seiner Sünde und darf zu dir gehören und darf wissen, dass sein Name geschrieben ist im Buch des Lebens des Lammes. Dafür loben und preisen wir dich. Und dass du es uns auch so einfach gemacht hast in Jesus, deinem Sohn, dass nicht wir durch ein hervorragendes, frommes Leben uns den Himmel verdienen müssen. Du reichst uns gewissermaßen auf dem Silbertablett und wir brauchen nur einfach ganz ungeniert zugreifen. Schenk doch, dass es noch möglichst viele tun mögen und auch begreifen, die Zeit läuft aus, wir sehen es an allen Ecken und Enden. Das Böse nimmt zu, die Finsternis bricht mit Macht herein. Auch wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, was da geschieht, wie die Welt mehr und mehr an vielen Fronten zum Pulverfass wird. Aber es ist so tröstlich, dass wir uns in deinen Händen geborgen wissen dürfen und diese Gewissheit stärke uns auch heute durch dein Wort. Amen. Nehmt wieder Platz und wir kommen zum Predigttext. Ich habe heute Morgen allerdings noch beim Durchschauen entschieden, dass wir nur die Verse 2 bis 4, nicht wie ursprünglich Offenbarung 13, 2 bis 7a, sondern nur bis Vers 4 nehmen. Das wird schon inhaltlich zu viel. Da steckt ohnehin so viel drin. Und das ganze Kapitel 13 ist im Grunde so etwas wie eine Kulmination, ein Zusammenlaufen gewissermaßen der gesamten Heils- und Menschheitsgeschichte mit ungeheuer vielen Bezügen aus der Bibel und der Geschichte. Und ja, da wollen wir uns nicht an einem Sonntag zu viel vornehmen. Die Macht des Tieres, das ins Verderben läuft. Wir lesen Offenbarung 13, 2 bis 4. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, Und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Der Drache ist Satan. Und ich sah einen seiner Köpfe, nämlich dieses Tieres, wie zu Tode verwundet. Wir hatten ja vorher Vers 1, es hat 10 Hörner, 7 Köpfe. Und von diesen 7 Köpfen also einer zu Tode verwundet oder wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Wir hatten vor 2 Wochen zum ersten Vers schon festgestellt, das Tier aus dem Meer ist der Antichrist. Es kommt zwar aus dem Meer, was ohne Zweifel das Völkermeer meint, das schließt aber die Möglichkeit nicht aus, dass dieses Tier, der Antichrist, dann eines Tages bei seinem Auftreten eine Abstammung aus dem Haus David, sei sie gefälscht oder echt, vorlegt. Und wie ich festgestellt habe, weist auch Fritz Grünzweig, württembergischer Pfarrer, Vorsitzender der Hofacker-Vereinigung, lange Jahre vor Rolf Schäfbuch, meinem Vikarsvater, und ein bekannter Ausleger der Heiligen Schrift auch. Er sagt, der Antichrist kommt, da er ja dem Meer entsteigt, nicht aus Israel, wie viele meinen, und schränkt dann ein, allenfalls aus dem noch unter die Völkerwelt zerstreuten Israels, Teil Israels. Also genau das, was wir vor 2 Wochen auch bedacht haben. Und wir hatten ja festgestellt, dass es Indizien dafür gibt, dass große Teile der weißen Weltbevölkerung Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sein dürften, und dass die Königslinie des Hauses David über die Heirat einer Tochter des letzten jüdischen Königs Zedekia in Irland mit einem König, der aus dem Haus Juda, im Stamm Juda stammte, in Europa fortgesetzt wurde. Und vieles dafür spricht, dass große Teile der europäischen Herrscherhäuser, inklusive des Englischen, dieser Linie entstammen. Heute fahren wir mit Vers 2 fort, und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, seine Füße waren wie die eines Bären und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Wir haben ja gerade als Lesung miteinander Daniel 7, 2 bis 8 gehört, und da sind uns auch diese 3 Tiere begegnet, Panther, Bär und Löwe. Also dieses Tier, das jetzt hier Offenbarung 13 aus dem Meer entsteigt, fasst auch in seiner Art, in seinem Wesen, diese ersten 4 Reiche mit zusammen. Interessant, das 4. Tier, das Daniel dem Meer entsteigend sieht, wird dann keiner bekannten Tierart mehr verglichen. Auch nicht näher beschrieben. Es spottet irgendwie jeder Beschreibung. Und Daniel stellt dann immer wieder fest, kommen wir später nochmal drauf, dass es viel anders war. Ohne genau zu sagen, wie es anders war. Und man sieht, wie Daniel sich ganz schwer tut, dieses 4. Tier zu beschreiben, das dann zugleich eben auch in diesem antichristlichen Tier von Offenbarung 13 endzeitlich mündet. Daniel 7 nennt vor allem seine großen eisernen Zähne, mit denen es die Dinge zerreißt, und seine Füße, mit denen er alles zertritt und zermalmt, was es nicht schon mit seinen eisernen Zähnen gefressen und zerrissen hat. Ansonsten stellt Daniel fest, dass es ganz anders war als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner, genau wie eben auch das Tier aus Offenbarung 13. Und wir sehen, wenn wir Daniel 7 zusammenfassen und auf Offenbarung 13 schauen, dass dieses Tier, das Offenbarung 13 dem Meer entsteigt, das bestialische Superweltreich schlechthin ist. Also auch der griechische Begriff Bestie kommt übrigens von daher. Im Griechischen steht an dieser Stelle Bestie. Das ist die Bestie überhaupt. das alle Elemente von Schrecken, Macht und Unterdrückung in sich vereint und zur satanischen Vollendung bringt. Auch da hat Fritz Grünzweig sehr interessant geschrieben, auf ihn laufen alle Linien der dämonischen Entartung der staatlichen Macht und des satanischen antigöttlichen Machtmissbrauchs seit Pharao und Nebukadnezar zusammen. Das Tier in Offenbarung 13,1 ist eben nicht einfach das vierte Tier, es ist zugleich die Summe und endzeitliche Zuspitzung dieser antigöttlichen, entarteten, satanisch missbrauchten staatlichen Macht. Nicht nur eines Staates, eines Landes, sondern fast global. Bevor wir uns dieses Tier weiter anschauen, freuen wir uns aber an dem, da greife ich über die Lesung hinaus, was Daniel 7, 17 und 18 über diese vier Tiere zu sagen hat. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige bzw. Königreiche sich aus der Erde erheben werden, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Liebe Geschwister, was ist das für ein Trost? Da kommen zwar mächtige Weltreiche und das vierte, anders als die anderen, furchtbar zerreißend, zertreten, zermalmend. Aber dann wird ganz einfach festgehalten, die Heiligen des Allerhöchsten, zu denen gehören auch wir, soweit wir zu Jesus gehören. Die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und während die anderen vergehen, werden sie die Königsherrschaft behalten bis in alle Ewigkeit. Wir haben im Lied vor der Predigt gesungen, die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Erinnern uns zurück an den Irak oder an die Sowjetunion, wie da manches Denkmal niedergerissen wurde, nachdem diese Reiche gefallen sind. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Die Königsherrschaft der Heiligen des Allerhöchsten bleibt bis in alle Ewigkeit. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, wenn wir dieses Drohen und dieses Toben der Mächte des Bösen in diesen Tagen anschauen, das so einschüchternd daherkommt. Es ist da ganz bewusst Angst und Terror und Schrecken. Das verbreitet wird, um die Menschen auch wieder besseres Willen in die Knie zu zwingen, einzuschüchtern. Ist uns eigentlich bewusst, in welcher Majestät wir diesen Schein und möchtegern Mächtigen der Welt entgegentreten dürfen? Nicht in Hochmut und Einbildung eigener Kraft, sondern im Wissen, wer mit uns ist und wer wir in Jesus sind. Hinter uns steht eine ganz andere Macht und mit uns als die Macht dieser möchtegern Mächtigen. Die Macht dieses vierten Tieres entstammt auch nicht seinem eigenen Wesen. Es bekommt sie vielmehr vom Satan verliehen. Deshalb hat es auch diese exorbitante, jeder Beschreibung spottende Macht. Denn der Drache gab ihm seine Kraft, griechisch Dynamis, wo das Fremdwort Dynamit herkommt, seinen Thron, und große Macht, die Exousia, das ist die Vollmacht, Autorität. Satan selbst setzt den Antichristen als seinen Stellvertreter auf Erden ein und überträgt ihm den Thron und damit die Königsherrschaft über die ganze Welt. Denn Satan ist ja der Gott und der Fürst dieser Welt. Er hat diese Macht tatsächlich unter dem Allmächtigen. Aber er hat sie und er kann sie natürlich auch weitergeben. Genau das tut er. Stattet den Antichristen dieses Tier aus dem Meer mit seiner Kraft aus und bevollmächtigt ihn mit seiner Autorität. Der Thron ist da zunächst nur ein Anspruch. Diesen Anspruch durchzusetzen und sich auf dem Thron zu behaupten, dazu braucht es Kraft und Vollmacht. Das alles bekommt der Antichrist von Satan. Und ist damit die vollkommene Verkörperung aller satanischen Macht und Herrlichkeit. Was Jesus bei der Versuchung angeboten bekam und zurückgewiesen hat, als Satan ihn alle Reiche der Welt zeigte und sagte, wenn du vor mir niederkniest, mich anbetest, will ich dir die Herrschaft über all diese Reiche geben. Jesus hat dankend abgelehnt. Der Antichrist greift zu. Und wie brennend aktuell die Dinge sind, liebe Geschwister, es spricht sehr viel dafür, dass die Person dieses Antichristen möglicherweise heute vielleicht schon seit Jahren auf dieser Erde lebt, noch unerkannt, noch nicht offenbart. Es dürfte nicht mehr lange hin sein, bis die Dinge sich vollends zuspitzen auf das, was die Offenbarung auch hier sagt. Und vieles sehen wir schon. Besonders der Begriff Macht schließt den Missbrauch staatlicher Macht ein. Ich zitiere da nochmal Fritz Grünzweig, der sagt, in der antichristlichen Zeit sehen wird die Staatsmacht vom Feind in Beschlag genommen, durchdrungen und antigöttlich missbraucht als Bastion gegen Gott, sein Volk und das Werk seiner ganzen Heilsgeschichte. Und das ist ja die perfideste Art von Machtmissbrauch und auch von Krieg, wenn die Staatsmacht korrumpiert und usurpiert wird und sich gegen das eigene Volk wendet, denn dann hat das eigene Volk ganz wenig Möglichkeiten, wenn es quasi gegen die Vertreter des eigenen Staates kämpfen soll. Wir müssen allerdings aufpassen, das ist heute ganz wichtig, auch im christlichen Bereich. In diesem Falle reden wir nicht mehr vom Staat, sondern von einer Usurpation des Staates, von einer Fremdbemächtigung. Wenn sich solche eines Staates bemächtigen, die nicht mehr das Wohl des Staates, seiner Bürger und des Landes suchen, sondern diesen Staat für ihre und fremde und andere Zwecke missbrauchen, ausbeuten und zerstören. Ob sie es aus eigenem Antrieb tun, ob sie dazu erpresst, bestochen, bedroht oder was auch immer wurden, das zu tun, spielt letztlich keine Rolle. Das Ergebnis bleibt gleich und die Verantwortung auch. Und dies wird der Antichrist in satanischer Vollmacht und Perfektion tun. Eine satanische Usurpation der Staatsmacht vollziehen. Und wir sind zumindest in den Anfängen dieses Geschehens erkennbar längst mittendrin. Der Gipfel der satanischen Kraft des Tieres zeigt sich dann in Vers 3 und später in der Offenbarung immer wieder, wird ein Schwerpunkt der heutigen Predigt sein. Nämlich, erster Punkt ist ja die Macht des Tieres. Und die zeigt sich, Vers 3, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Als Michail Gorbatschow an die Macht kam, die nicht ganz so Jungen unter uns erinnern sich vielleicht noch, ich weiß nicht, ob es die Jüngeren auch mitbekommen haben, da schossen im christlichen Bereich die Spekulationen ins Kraut, und zwar ob dieses doch sehr eindrücklichen Muttermals an der Stirn des Michail Gorbatschow. Viele dachten sofort an das Tier aus Offenbarung 13 und vermuteten, dass Gorbatschow dieses Tier der Antichrist sein könnte. Ich persönlich bin davon nie ausgegangen, aus vielen Gründen, die ich hier nicht alle aufzählen will. Allerdings halte ich es durchaus für möglich, dass der Herr mit Gorbatschow, ähnlich wie mit 9-11 oder den beeindruckenden Blutmonden von 2014 und 2015 und weiteren Ereignissen, darauf hingewiesen hat, dass die Erfüllung dieser Dinge nun in greifbare Nähe gerückt ist. Und Gorbatschow hat ohne Zweifel eine wichtige Rolle bei der Neuordnung der Welt seit 1989 gespielt und spielt die meines Wissens mittlerweile auch im hohen Alter immer noch ein Stück weit. Dennoch dürfen wir mögliche Vorzeichen nicht mit der Sache selbst verwechseln. Diese erste Beschreibung wirkt noch relativ harmlos. Eines seiner sieben Häupter war allerdings wörtlich wie hingeschlachtet zum Tod. Was Schlachter 2000 mit verwundet wiedergibt, die meisten anderen Übersetzungen wahrscheinlich auch, heißt eigentlich wörtlich schlachten, hinschlachten. Es ist schon wichtig, denn das Verb beschreibt in sich, auch ohne zusätzliche Nennung der Todesfolge, eine Handlung, die normalerweise das Eintreten des Todes mit einschließt. Wenn ich jemanden hinschlachte, ist der am Schluss tot, muss ich nicht extra mehr betonen. Jetzt aber kommt das Wunder. Einen tödlichen Schlag hat schon mancher erhalten, aber dieser Schlag zum Tod, so wörtlich, wurde geheilt. Hier in der unmittelbaren Kurzzusammenfassung des Geschehens klingt das so eher nach Spontanheilung. Es war ein Schlag, der zum Tod hätte führen müssen, normalerweise, aber durch eine unmittelbare Heilung trat der Tod dann doch nicht ein. So könnte man diese Kurzfassung verstehen. Wir werden nachher gleich noch sehen, dass es ganz so nicht ist. Wichtig, die Offenbarung erwähnt sowohl in Kapitel 13 wie auch in Kapitel 17 diesen Vorgang dreimal. Wir sehen, wie ungeheuer wichtig das zum Verständnis dieses Tieres ist und für sein Wesen. Es wird nochmal erwähnt in Vers 12, dass sie das Tier anbeteten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wir sehen hier bereits, dass dieses Wunder der geheilten Todeswunde das entscheidende Kennzeichen des Tieres ist und wird. Ähnlich die Kreuzeswunden, an denen der auferstandene Herr eben an den Nägelmalen und an der Seite, Wunde in seiner Seite, zweifelsfrei erkannt werden konnte. Vers 14 erwähnt dieses Wunder dann noch ein drittes Mal mit dem Detail, welches hatte die Wunde des Schwertes und war lebendig geworden. Wieder als Wesensmerkmal, als das entscheidende Kennzeichen des Tieres, jetzt als eine Wunde vom Schwert beschrieben. Ist nochmal interessant, wir gucken uns nochmal den Gorbatschow an. Man kann sich natürlich vorstellen, warum die Spekulationen ins Kraut geschossen sind, weil man kann sich's wirklich vorstellen, es sieht genauso aus, wie wenn da einer mit dem Schwert draufgeschlagen, den Schädel halb gespalten hätte und der ist dann wieder verheilt und da bleibt eine Narbe übrig. Aber wie gesagt, möglicherweise ein Vorzeichen vom Herrn, die Zeit rückt näher, aber keinesfalls die Sache selber. Interessanterweise wird nirgends gesagt, wer dieses Schwert geführt hat, wer diesen Schlag versetzt hat, zumindest nicht in der Offenbarung, soweit ich sehe. Weil dieser Vorgang so außergewöhnlich und das Aufsehenerregende am Tier schlechthin war, wird es auch in Kapitel 17 noch dreimal hervorgehoben. Wir schauen uns auch das an, weil uns das nochmal die Sache näher beleuchtet. Und zwar vor allem Vers 8. Das Tier, das du, Kapitel 17, Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird heraufsteigen aus dem Abyssos und ins Verderben laufen. Da haben wir die klare Information, dass diese Wunde zum Tod, dass es nicht einfach um eine Spontanheilung ging, sondern diese Wunde zum Tod hat zum tatsächlichen Verschwinden und zum zumindest scheinbaren Ableben dieses Tieres geführt. Das Tier wird durch die tödliche Wunde aus dem Dasein gerissen und verschwindet. Und zwar auch ganz wichtig in den Abyssos. Das ist nicht der Hades. Der Hades ist die Totenwelt. Wenn es in den Hades verschwunden wäre, dann wäre es wirklich tot gewesen und wieder auferstanden. Der Abyssos dagegen ist der Ort, an dem die gefallenen Engel gebunden sind, bis sie gemäß Offenbarung 9, hatten wir früher schon mal angeschaut, angeführt von ihrem Engelsfürsten Apollyon, heraufsteigen. In diesen Abyssos wird auch Satan geworfen werden, bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu und dort für die Dauer des tausendjährigen Reichs gefangen gehalten, bis er da auch nochmal für kurze Zeit wieder heraufsteigen darf. Dass dieses Tier in den Abyssos geworfen wird, zeigt erstens, es ist nicht wirklich tot und es hat eine total satanische Wesensart. Denn in den Abyssos kommt das, was satanischen Wesens ist. Und so wie nun das Tier zunächst, Offenbarung 13,1, aus dem Meer heraufgestiegen war, zunächst mal ein natürlicher Vorgang, steigt es zum zweiten Mal in einem unnatürlich satanischen Vorgang herauf aus dem Abyssos. Das gewaltige Phänomen, es taucht wirklich wieder auf. Und das ist das, was die ganze Welt zum Staunen bringt und die Ausleger drüber rätseln. Das werden wir bei Kapitel 17 mit den Reichen und den Hörnern und so weiter nochmal näher anschauen, wie dieses Verschwinden und wieder Auftauchen gemeint ist. Ich kann an dieser Stelle schon sagen, ich sehe in der Wiedererstehung des Römischen Reichs allein zumindest nicht die sinnvolle Erklärung. Denn das würde jetzt nicht dieses große Erstaunen bedeuten. Es geht schon um eine Person, an der das geschieht. Eine Person, auf die möglicherweise ein Attentat verübt wird, was auch immer. Und die dann wirklich verschwindet und dann vor den Augen der Welt im Prinzip wieder aufersteht. Und ich vermute, dass Paulus dieses Geschehen wesentlich im Blick hat, wenn er in Thessalonicher schreibt, dass sich der Antichrist ausweist im Sinne von beweist, dass er Gott ist. Das haben ja alle Übersetzungen, soweit ich sehe, nicht in der eigentlichen Dramatik, wie es ganz wörtlich gesagt ist, wiedergegeben, weil es so unvorstellbar ist, dass sich der Antichrist wirklich beweist als der, der Gott ist, durch ein Geschehen, das ganz nah an Tod und Auferstehung Jesu heranreicht. Werden wir nachher auch noch weiter anschauen. Aber bevor wir uns von dieser satanischen Macht in Angst und Schrecken versetzen lassen, wozu wir überhaupt keinen Grund haben, fügt deshalb Vers 8 auch gleich und fast banal dazu, dass das Tier ins Verderben laufen wird. Auch das ist gewissermaßen so etwas wie seine Wesensbeschreibung, seine Schicksalsbestimmung. Und deshalb auch das Thema der Predigt, die Macht des Tieres, das ins Verderben läuft. Das steht schon über ihm. Das Damoklesschwert hängt und wird reißen, der Faden wird nicht halten. Sein Schicksal ist schon besiegelt. Liebe Geschwister, auch für uns heute in diesen Tagen, wenn wir an diese drohenden, tobenden Mächte schauen, ihr Schicksal ist schon besiegelt. Wie lange es dauert, bis das Schwert des Herrn auf ihre Häupter niederschmettert, ist noch eine andere Frage. Aber ihr Schicksal ist besiegelt. Da gibt es nichts zu drehen und zu deuteln. Und deshalb, auch wenn die Offenbarung furchtbare Ereignisse der Zukunft beschreibt, die in diesen Tagen vor unseren Augen Realität werden, so ist sie eben doch das große Trostbuch der Christenheit. Auch wenn dieser gewaltige Trost an dieser Stelle nur in diesem kleinen Nebensätzchen aufleuchtet. Aber sie hat die klare Botschaft, die Mächte des Bösen, auch die Macht des Antichristen, die endzeitliche Zuspitzung von Macht, von Bösem, kommt nicht, um zu bleiben. Er kommt, um ins Verderben zu laufen. Und das schon nach sehr kurzer Zeit. Wie wir gesungen haben, die Mächtigen kommen und gehen. Und Daniel sagt, aber die Heiligen bleiben in Ewigkeit und behalten die Königsherrschaft in Ewigkeit. Im selben Vers 8, Offenbarung 17, da wird in einem Vers gleich zweimal betont, wird dieses Wunder nochmal herausgestellt, nämlich, dass die Bewohner der Erde, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, von Grundlegung der Welt an sich verwundern werden, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und nicht ist und doch sein wird. Wir haben hier wirklich ganz klar Futur. Da tun sich die Übersetzer auch zum Teil schwer. Man merkt, wie sie damit ringen, uns eigentlich nicht zugestehen wollen, dass dieses Tier so viel Macht hat von Satan, dass wirklich an das Wunder der Auferstehung ganz nah heranreicht. Viele sagen bleiben. Nein, es ist nicht einfach bleiben oder sein oder irgendwie. Nein, es ist ein Wiederwerden. Und dann sagt es auch Vers 17 noch ein drittes und Vers 11 in Offenbarung 17 nochmal, das Tier, das war und nicht ist, ist der achte und ist von den sieben und läuft ins Verderben. Nochmal diese tröstliche Tatsache. Es läuft ins Verderben. Nichts und niemand kann es davon bewahren. Der Teufel äfft hiermit mit diesem Wunder nicht nur die Dreieinigkeit Gottes nach, sondern eben auch auf höchst eindrucksvolle Weise die Auferstehung Jesu. Das Tier erscheint damit, zumindest vor den Augen der Welt, wiederauferstandene Herr als Überwinder des Todes. Und Offenbarung 13, Vers 3 stellt dann fest, dass sich die ganze Erde über das Tier wundert. Überraschend ist, wenn man es genau im Griechischen anguckt, was in den Übersetzungen auch kaum deutlich wird, die Verbindung des Verbes sich verwundern mit der Präposition hinterher. Luther hat es hinterher ganz unterschlagen. Häufig wird es übersetzt wie Schlachter 2000 und die Erde, ganze Erde, sah verwundert dem Tiere nach. Wörtlich heißt es aber etwas sperrig und die ganze Erde verwunderte sich dem Tier hinterher. Von sehen steht wörtlich in der Bibel nichts. Die Gute Nachricht Bibel von 2006 übersetzt und die ganze Erde lief verwundert dem Tiere nach. Das ist was anderes. Und das durfte übrigens tatsächlich gemeint sein. Sie lief ihm voller Verwunderung nach. Wir haben es hier nicht nur mit einer reinen Verwunderung zu tun, einem Erstaunen, sondern einer Verwunderung, die unmittelbar in verehrende Nachfolge mündet. So auch Walter Bauer im Standardwerk Wörterbuch zum Neuen Testament weist darauf hin, dass dieses Verb sich verwundern in Bezug auf eine Person die Bedeutung haben kann und hier in Offenbarung 13,3 auch hat. Jemanden bewundern, jemanden verehren, das ist gemeint. Und deshalb auch dieses griechische Präposition hinterher. Da beginnt das Nachlaufen bereits, das Verehrende, die Nachfolge. So wie vor 2000 Jahren die Menschen Jesus nachgelaufen sind hinterher, so laufen sie dem Tier hinterher, werden zu seinen Nachfolgern. Das Erstaunen über das gewaltige Wunder der Auferstehung des Tieres, so bestätigt es dann auch ausdrücklich der nächste Vers, führt unmittelbar zur Anbetung des Drachen und des Tieres. Und Vers 4, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? Wer die sind, die den Drachen und das Tier anbeten, sagt uns Vers 8. Wir haben ja immer wieder gesagt, schon bei der Reihe Erfüllung biblischer Prophetie, Offenbarung, wir wollen immer gucken, wer ist eigentlich zu welchem Zeitpunkt der Offenbarung noch auf der Erde? Um wen geht's denn noch? An dieser Stelle sind die genannt, alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Geht uns immer ja auch mit um die Frage der Entrückung. Wann findet die statt? Und dann auch nochmal so in Vers 12, wo es über das zweite Tier, das aus der Erde heraufsteigen wird, heißt, und es übt die Vollmacht des ersten Tieres aus vor den Augen dessen, vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Wir haben nochmal die Bestätigung, was ich vor längerer Zeit mal gesagt habe, dass die Formulierung, die auf der Erde wohnen, Ungläubige beschreibt. Also nicht die Erdenbewohner in einem neutralen, sondern ausschließlich in einem negativen Sinne. Und hier ist ja ausdrücklich gesagt, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Wichtig auch im Blick auf die Deutung der Stunde der Versuchung, die ja denen gilt, die auf der Erde wohnen. Offenbarung 3, glaube ich. Zum Verständnis dieser Anbetung, wie es dazu kommen kann, dass sich auf einmal die ganze Weltbevölkerung nahezu ausnahmslos der Anbetung des Drachen und des Tieres zuwendet, müssen wir uns nochmal die ungeheure Demonstration göttlicher Kraft und Vollmacht in Erinnerung rufen, die dieser Anbetung vorausgegangen ist. Ich habe dazu mal ein paar Bibelstellen, ich weiß nicht, ob ihr sie von euren Plätzen aus lesen könnt, ob es groß genug ist. 1. Samuel 2, Vers 6 wird betont im Blick auf Gott, den Allmächtigen. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Und wenn wir nun sehen, was über das Tier gesagt ist, das hinabsteigt in den Abyssos und wieder heraufkommt, dann sehen wir, wie Punkt um Punkt das Tier in der Macht Satans die Vollmacht und die Wesensart Gottes nachahmt und eben erweist, dass es Gott ist. Und Offenbarung 1, Vers 17 folgender sagt der Allmächtige, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Nun aber beansprucht das Tier das für sich und stellt die Gültigkeit dieses Anspruchs auch öffentlich für sich unter Beweis, dass es Gott ist. Es tritt auf, als der, der den Tod überwunden hat, denn dass es nicht im Totenreich, sondern im Abyssos war, das wissen die staunenden Erdenbewohner ja nicht. Und die Gläubigen, die es von der Bibel her wissen würden, dürften nicht mehr da sein. Und deshalb gelingt ihm diese Täuschung auch. Dass er nicht Überwinder des Todes, sondern zutiefst satanische Macht ist. So sehen wir ganz unten dann noch die Zusammenfassung, auch der Antichrist ist gewesen und ist nicht und wird doch sein. Fährt in den Abyssos und steigt wieder herauf. Exakte Nachäffung göttlichen Tuns. Auffällig ist, dass die Anbetung des Drachen zuerst genannt wird. Es ist die Frage, inwieweit hier eine bewusste Anbetung Satans gemeint ist oder eine scheinfromme, scheinchristliche. Fritz Grünzweig vermutet das Zweite, dass noch von Gott, von der göttlichen Macht und so weiter die Rede ist, scheinchristlich, aber natürlich in einer Weise, in die jeder seine Gottesvorstellung mit einbringen kann. Die Hürde zum allgemeinen Anbetung des Tieres und des Drachen soll ja möglichst niedrig sein. Das Stöckchen, das Satan hinhält, soll jeder mit Leichtigkeit und ohne frommes Grubel überspringen können. Und Inklusion ist ja ein zunehmendes Modewort auf allen Ebenen, auch religiös. Wobei ich es persönlich nicht für ausgeschlossen halte und eigentlich sogar mehr dazu neige, dass wir es in dieser Endphase mit einer bewussten Anbetung satanischer Macht zu tun haben. Denn wenn das Tier aus dem Abyssos aufgestiegen ist, spätestens dann dürften wir uns in den letzten 3,5 Jahren vor der Wiederkunft Jesu befinden. Und dann setzt sich das Tier in den Tempel und lässt sich selber als Gott anbeten, dann zeigt es eigentlich ganz offen seine satanische Fratze. Die schein-pseudo-christliche Anbetung, die mag in den ersten 3,5 Jahren, wenn das Opfer in Jerusalem wieder eingeführt ist, da mag das zutreffen. Aber in den letzten 3,5 Jahren dürfte es in eine ganz ungenierte Anbetung des satanischen Wesens schlechthin münden. Und wir erleben derzeit ja, wie Entwicklungen stattfinden, auch auf religiösem Gebiet, die wir vor kurzem noch für völlig undenkbar gehalten hätten. Und dass auch an allen möglichen Stellen Baphomet-Satansfiguren auftauchen und angebetet werden, was da alles heute denkbar und möglich wird. Den Drachen beten sie an, Satan selbst, als den, der dem Tier Vollmacht gegeben hat. Es wirkt durchaus so, als wüssten die Anbeter ziemlich genau, wen sie anbeten und woher das Tier seine Vollmacht hat. Wichtig, dass in einem ganz eigenen Satz dann die Anbetung des Tieres auch nochmal genannt wird. Also sie beiden ganz beten Satan nicht nur in Gestalt des Tieres an, sondern beide getrennt, zusammengehörend, aber doch unabhängig voneinander. Und die Erdenbewohner sagen staunend, wer ist dem Tier gleich, wer kann mit ihm kämpfen? Auch darin sehen wir, wie dieses Tier die Person gewordene Herausforderung Gottes ist. Mit dieser Frage, wer ist dir gleich, wird eigentlich sonst, ich habe es auch nochmal rausgeschrieben, oben, wer ist dir gleich? Gott gelobt. Das ist sowas wie eine Doxologie, eine Lobpreisung Gottes. 2. Mose 15, 11 und Psalm 40 und 71. Und der Erzengel, der Name des Erzengels Michael, lautet übersetzt, wer ist wie Gott? Michael, der in seiner Person ein einziges Lob des Allmächtigen darstellt und für ihn kämpft und steht. Wer ist wie Gott? Wer ist dir gleich? Und diese Frage wird jetzt auf das Tier gerichtet. Wer kann mit ihm kämpfen? Wer will vor diesem Tier bestehen? Es tritt spätestens mit seinem Heraufsteigen aus dem Abyssos mit einem uneingeschränkten Machtanspruch auf. Wer kann mit ihm kämpfen? In diesem Machtanspruch ist der Anspruch auf die totale Unterwerfung der Welt enthalten. Und verstehen damals damit nochmal rückblickend die Bedeutung der zwei Zeugen von Offenbarung 11, denen das Tier 3,5 Jahre nichts anhaben kann. Wie weh muss dem Tier und seinen Fans die Macht dieser göttlichen Zeugen getan haben? Denn die Frage, wer kann mit ihm kämpfen, die hat sich damals eigentlich nicht so sehr gestellt. Da merken wir auch nochmal den Bruch zwischen den ersten 3,5 und den zweiten 3,5 Jahren. Da haben ihm die zwei Zeugen 3,5 Jahre erfolgreich die Stirn geboten. Aber dann hat es gesiegt, möglicherweise, als es dann aus dem Abyssos, bevor sie in den Abyssos oder als es aus dem Abyssos zurückkam. Da kommen wir nächstes Mal, so Gott will, drauf und wir leben. Wer kann mit ihm kämpfen? Der Anspruch dieses Tieres. Heute bewegt ja manchen eine ähnliche Frage im Blick auf die Ukraine. Da erheben auch welche den Anspruch. Wer kann mit mir kämpfen? Wir sehen, wie Krieg provoziert wird. Und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Anlass auch zum Gebet. Und dann nimmt man zur Kenntnis, dass Deutschland nun doch offensichtlich völlig im bösen Wahnsinn anfängt, Waffen an die Ukraine zu liefern. Man fragt sich, wozu tun sie das? Wäre eine ganz andere Geschichte, wenn die Ukraine einen Feind hätte, der ungefähr gleich stark ist, wo man sagen könnte, eine drohende Niederlage kann man mit dem Liefern von Waffen vielleicht noch in einen Sieg verwandeln. Aber soweit ich weiß, dürfte Russland so viel überlegen sein, dass der Westen so viele Waffen liefern kann, wie er will. Das wird an der Situation nichts ändern, an der Überlegenheit. Wozu liefert man diese Waffen dann doch? Eigentlich können die nur zu einem Zweck dienen, nicht nur das Leid in Deutschland zu vergrößern, wenn man dann Russland auch noch aus dem SWIFT-Finanzabkommen ausschließen will, was man vorgestern und gestern meines Wissens noch aus guten Gründen nicht erwogen hat. Denn es ist doch der Witz mit den ganzen Russland-Boykotten. Wer boykottiert hier eigentlich wen? Wenn wir die realen Machtverhältnisse, die unsere Abhängigkeit vom russischen Gas betrachten, dann boykottieren die Unrechtherrschenden doch unser Volk und Land zu Tode und drehen uns den Gashahn damit zu und treiben die Gas- und Ölpreise exorbitant in die Höhe und schaden unserem Volk. Und sie schaden nicht nur unserem Volk, sie schaden auch dem ukrainischen Volk. Denn was erreichen sie mit diesen Waffenlieferungen aller Voraussicht nach lediglich, dass der Krieg in die Länge gezogen wird und viel, viel, viel mehr Schaden anrichtet. Viel größere Flüchtlingsströme und viel mehr Opfer auch unter der Zivilbevölkerung fordern wird, ohne dass am Ausgang schlussendlich zu erwarten ist, dass sich etwas ändert. Warum tun sie das? Wie es ausgeht, wissen wir nicht. Wie allerdings der Anspruch dieses Tieres ausgeht, das wissen wir, liebe Geschwister. Ich halte es noch mal fest, als Trost und so mit nach Hause nehmen. Egal, was kommt, auf uns zukommt, dieses Tier wird ins Verderben laufen. Und es ist wichtig, mit diesem Hinweis wird schon das erste Auftreten des Tieres vorweggenommen. Gleich Offenbarung 13, kaum dass es aus dem Meer entstiegen ist, wird gesagt, dass es ins Verderben läuft. Zweimal. Und vorweggenommen, was Offenbarung 19, 20 sagt, es wird ergriffen und lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das ist sein Schicksal. Wir aber, liebe Geschwister, wir gehören hoffentlich alle zu den Heiligen des Allerhöchsten, die eine ewige Königsherrschaft antreten. Darüber freuen wir uns. Und für alle diejenigen, die noch nicht wissen, ob sie zu diesen Heiligen des Höchsten gehören, wird es allerhöchste Zeit, das für sich in der Entscheidung für unseren Herrn klarzumachen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, so viele Jahre haben viele die Offenbarung auf der Seite liegen lassen, weil ihnen vor allem gegraut hat, bei diesen düsteren Geschichten, die da erzählt, prophezeit und prognostiziert werden und ja mit Gewissheit vorhergesagt. Und nun erleben wir eigentlich Jahr um Jahr und Woche um Woche entsetzter, wie diese Dinge zunehmend auf dieser Erde Realität werden, wie sich das Böse immer mehr an vielen Fronten entfaltet, auch in diesen Tagen in der Ukraine, wie über lange Zeit hinweg, über Jahre hinweg systematisch ein Krieg provoziert wurde, gegen jede menschliche Vernunft und gegen jede Rücksichtnahme auf irgendwelche Menschen auf Erden, die nun massenhaft in Leid und Elend gestürzt werden. Und wir müssen da auch immer wieder sagen aus der Ferne, wir wissen ja nicht wirklich, was da gelaufen ist und was läuft. Du bist der Herr, der die Dinge vollkommen durchschaut und dir können wir die ganze Geschichte nur anbefehlen. und dass du es doch so gestaltest, dass möglichst wenig Menschen dadurch zu Schaden kommen. Vielleicht müssen die Dinge aber sich auch so entwickeln, dass die Zeit verkürzt und beschleunigt wird bis zu deiner sichtbaren Wiederkunft. Wir dürfen darauf vertrauen, dass du es recht machst, auch in allem Toben des Bösen, auch wenn Satan der Gott und der Fürst dieser Welt ist, so kann er das doch alles nur tun und treiben unter deiner Zulassung und unter deiner Überherrschaft. Und er kann nichts tun, wozu ihm du ihm nicht die Freiheit gibst. Und das macht uns getrost auch in diesen Tagen. Und so bitten wir dich auch für die vor uns liegende Zeit, dass wir das ständig vor Augen haben. Wir sind Königskinder, die eine ewige Königsherrschaft antreten, während die Mächtigen dieser Welt ins Verderben laufen und vergehen. Und dass das doch für uns in allem, was ist und kommt, ein fester Trost ist, dass unsere Herzen in dir, in dieser ganzen Unruhe, doch immer wieder zur Ruhe und zum Frieden und auch zur Freude finden. Und dass du doch die Zeit nutzt und den Heiligen Geist noch an vielen wirken lässt, die das für sich noch nicht erkannt und noch nicht angenommen haben, die noch in vielen Abwegen, die der Satan gelegt hat und gepflastert hat, gehen und meinen, da und dort wäre auch Heil und Errettung und Leben zu finden, dass sie doch begreifen, es sind satanische Fehlwege und sich dir, dem allein wahren Weg der Wahrheit, dem Leben, zuwenden. Und wir bitten dich auch für alle einsamen Kranken zu Hause, dass du sie tröstest und mit uns stärkst. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.